Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
The one big beautiful bill to secure our borders, turbocharge our economy and bring back the American dream. And when we were thinking about doing it, we were going to break it down into 3, 4, 5, 6, or even 7 bills. And I said, let's make it one big beautiful bill, my friend.
Ein Gesetz und alle finanziellen Probleme sind weg. So verkauft der amerikanische Präsident Donald Trump seine One Big Beautiful Bill, also sein schönes, grosses Gesetz. Aber was vielleicht schön tönt, könnte fatal für die amerikanische Wirtschaft sein.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mit dem Big Beautiful Bill will der Trump eine Verlängerung von Steuererleichterungen aus seiner ersten Amtszeit erwirken. Profitieren werden vor allem reiche Haushalte und Unternehmen. Finanzieren will er das Ganze, so steht es in diesem 900 Seiten Gesetzvorschlag, mit Kürzungen bei den Sozialleistungen. Das stößt auf heftige Kritik bei den Demokraten, die eine grössere Kluft zwischen Arm und Reich befürchten. Ein zentrales Argument der Gegnerinnen und Gegner ist aber auch, dass die Bill zu einer höheren Staatsverschuldung der USA führt. Wenn ich das Wort Schulden höre, dann denke ich in erster Linie an Mahnungen, Kredit- und Inkassogesellschaften. Aber so wie du die und ich mich im Kleinen können verschulden, können auch Unternehmen und sogar ganze Staaten sich verschulden. Ein Blick in die Statistik hat mir erstaunlich gezeigt, dass das Land, das eigentlich als Mekka vom Konsum bekannt ist und auf Wirtschaftsleistung getrimmt ist, ist gleichzeitig das verschuldetste auf der Welt. Die Rede ist von Amerika. Mit 35,25 Billionen Dollar ist es das höchst verschuldetste Land auf der Welt. Laut aktueller Prognose vom Internationalen Währungsfonds IWF wird die Wirtschaft in den USA sich im laufenden Jahr 2025 um rund 1,8% weiter verschulden. Das ist deutlich höher als der Schnitt der Eurozone. Setzt Trump mit der BBB die USA jetzt an ein Risiko aus? Kann ein Gesetz gerade die ganze Weltwirtschaft umwälzen? Und wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass Amerika so hoch verschuldet ist? Das und weiteres bespreche ich mit dem Klaus Wellershoff. Er ist Ökonom und der Verwaltungsratspräsident von Wellershoff und Partners. Klaus, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, danke Fabio.
Hast du die Gesetzesvorlage durchgelesen? Es sind immerhin 900 oder über 900 Seiten.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, das ist ja auch in dem Status, wo das noch gar nicht fertig verabschiedet ist. Ich habe mir eine Zusammenfassung lassen durch AI.
Was haltest du von Trumps innerer BBB?
Ich verstehe die große Aufregung nicht. Also Big Beautiful, Beautiful ist es sicherlich nicht. Das ist eine ziemlich hässliche Veranstaltung. Die Größenordnung ist auch gar nicht so erschreckend, finde ich. Also ich finde es ein vollkommen überflüssiges und für Amerika wahrscheinlich eher schädliches Konstrukt. Insofern bin ich nicht begeistert.
Im US-Kongress ist sie in einer nächtlichen Marathonsitzung mit einer minimen Mehrheit durchgekommen. Wieso stimmen so viele dem zu? Haben sie echt Angst vor Trump oder Angst sogar, dass sie ihren Job verlieren, weil er so viel Einfluss hat?
Ja, das spielt bestimmt eine Rolle, weil schon die Frage ist ja bei den vielen noch Wiederwahl und da will man die Unterstützung von der Partei und auch von den Spendern haben. Die negative Aufmerksamkeit kann im Einzelfall ja auch sehr unangenehm sein. Man muss sich das ja vorstellen, so ein Senator oder noch schlimmer bei den Repräsentanten, die haben ja relativ wenig Medienöffentlichkeit. Und wenn sich dann in irgendeiner Form ein negativer Skandal oder so ein Streit mit dem Trump entpflichtet, das kann wirklich für die eigene berufliche Karriere sehr schwierig sein. Und dann muss man sehen, dass auch viel Nebengeschäfte gemacht werden. Also da wird jetzt sicherlich im Repräsentantenhaus noch mehr als im Senat werden so Goodies verteilt, damit die Zustimmung sozusagen erkauft. Insofern ist das alles sehr, sehr verständlich. Und schließlich der wichtigste Punkt natürlich ist das Schuldenmachen, was zumindest für einen Teil der Republikaner ganz unappetitlich ist.
Setzt der Trump dem verletzt die USA ein wirtschaftliches Risiko aus?
Ja, sicherlich. Also ich glaube, die Verunsicherung, die es hier ausdrückt, ist ziemlich klar. Also da fehlt ja auch der wirtschaftliche Impuls eigentlich. Man hält die Steuererleichterungen, die er vor 10 Jahren eingeführt hat, die hält man im Wesentlichen und nimmt dafür der Mittelschicht im Bereich Gesundheitsvorsorge und so weiter, nimmt man denen Mittel. Und das kommt zu einem Zeitpunkt, in der die Konsumentenstimmung ja schon ganz, ganz schlecht ist. Die ist also coronamäßig, wenn man das so sagen darf. Und in einem Zeitpunkt, in dem die Inflationsraten ja immer noch hoch sind und der reale private Konsum am Einbrechen ist. Also das ist sicherlich der falsche Zeitpunkt, wenn man sowas machen wollte.
Fährt Trump mit dem vielleicht auch so ein bisschen die globale Wirtschaft an die Wand oder ist es jetzt rein Amerika?
Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sagen kann, Amerika niest und die Welt hat einen Schnupfen. Das liegt daran, dass China schon so viel größer geworden ist, je nach Wechselkurs praktisch gleich groß wie die USA. Daran, dass Indien ja auch schon viel größer geworden ist und wir in Europa sind ja auch nochmal 500 Millionen Leute. Also die Bedeutung der Amerikas für die Weltwirtschaft heute ist doch wirklich viel, viel kleiner als noch vor 20 oder 30 Jahren.
Jetzt Befürworterinnen und Befürworter sagen aber, dass eben das BBB die Wirtschaft ankurbeln sollte. Wie kommen Sie zu dem Schluss?
Ja, ich glaube, das ist Blödsinn. Das ist Propaganda. Wirkliche Anfeuerung oder Ankurbelung kann man wirklich nicht entdecken. Also die Steuererleichterungen, die da drin sind, sind ja im Wesentlichen, in größten Teilen zumindest, sind ja die Steuererleichterungen, die schon da waren. Und Wachstum ist ja immer der Vergleich zum Vorjahr. Also gibt's gar nichts Neues. Und da gibt es dementsprechend noch nicht mehr Geld zum Ausgeben. Da gibt es eben vielleicht nicht weniger. Das wäre ja die Folge einer temporären Steuererhöhung gewesen, mit der das Ganze ja lanciert worden ist. Also wenn man etwas Positives sagen will, dann ist das vielleicht der Versuch, jetzt, wo alles schon doch recht schwierig aussieht, die Sache nicht noch schwieriger zu machen. Aber einen positiven Impuls gibt dieses Programm nicht.
Du hast vorhin die Schulden angesprochen, jetzt rein aus staatswirtschaftlichem Aspekt her. Mit dem BBB ist eine höhere Staatsverschuldung eigentlich schon fast, das ist schon fast Realität dann, oder?
Ja, da muss man sich ein bisschen die Zahlen noch genauer anschauen. Die Schätzungen sind ja irgendwie was von 3.500 bis 4.000 Milliarden US-Dollar zusätzlicher Verschuldung. Aber das ist natürlich auf 10 Jahre verteilt. Also wenn ich dann 300 oder 400 nehme und das vergleiche mit dann bald 30.000 Volkseinkommen, dann ist das, reden wir noch über 1%, und ein Teil davon ist eben ja heute schon Praxis. Das spricht dafür, dass die Budgetdefizite eher im Bereich bleiben, in dem sie sind. Und da sind sie schon ungeheuerlich. Also Amerika wird dieses Jahr irgendwo 7,5% Budgetdefizit haben. Nächstes Jahr dann mit dem BBB vielleicht 8,5. Das sind Größenordnungen. Da kommt die Staatsverschuldung auf die schiefe Bahn. In diesem Jahr wird die USA Frankreich überholt haben. Wenn man das ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzt, also in der Staatsverschuldungsquote, ist auf dem Weg in Richtung Italien, und zwar mit großen Schritten. Und das ist natürlich für Amerika nicht gut, ist für den Dollar nicht gut. Und das ist vielleicht eher das, was den Menschen Sorge macht, dass es an den Finanzmärkten dadurch zu Verwerfungen kommen kann.
Die Staatsverschuldung liegt schon bei 35,25 Billionen Dollar, wenn ich im Intro gesagt habe. Kann man da so eine riesige Summe überhaupt irgendwann wieder abbauen?
Nein, das ist eine Fiktion, die wird gerne vor sich hergetragen von den Politikern. Staatsschulden sind einfach da. Um Staatsschulden abzubauen, müsste man ja signifikante Überschüsse schreiben im öffentlichen Haushalt. Und wie soll das denn gehen? Also wenn das Defizit heute 7,5% vom Bruttoinlandsprodukt ist, das würde wirklich eine signifikante Wirtschaftskrise auslösen, wenn man das versuchen würde. Das geht gar nicht, die bleibt da. Die einzige Möglichkeit, die Last der Staatsschulden auf Dauer kleiner zu machen, ist Inflation, und da ist Amerika auf dem relativ guten Weg.
In der Eurozone haben wir auch eine Verschuldung von 13,9 Billionen, ist aber noch lange nicht so hoch wie die USA. Wie ist das überhaupt möglich, dass Amerika so viel höher verschuldet ist?
Ja, das kommt natürlich zum einen daher, dass die keine Verabredung darüber haben, wie die Defizite aussehen sollen. Es gibt diese Verschuldungsobergrenze, aber die wird seit vielen Jahrzehnten, wird die dann immer angehoben, wenn man das Geld braucht. Das ist keine Schuldenbremse. Die Europäische Union hat etwas wie eine Schuldenbremse, nämlich im Stabilitätspakt, der nach der Eurokrise getroffen worden ist. Die ist auch viel härter, auch übrigens härter als die Schweizer. Und deswegen hat sich die Europäische Union, was die Verschuldung angeht, relativ zu den USA, Großbritannien, doch deutlich verbessert. Also wer vor wenigen Jahren noch gesagt hat, Europa wird an den Schulden ersticken, der muss sich das jetzt nochmal gut überlegen, ob er nicht das Gleiche zu Amerika und Großbritannien auch sagen will.
Wie sieht es jetzt eigentlich mit der Schweiz aus?
Wir haben fürchterlich tiefe Staatsverschuldung. Man könnte, glaube ich, fast bei uns argumentieren, dass sie zu tief ist. Denn das darf man nicht vergessen, die Staatsverschuldung kreiert ja dann auch Wertpapiere, die Anleihen der Eidgenossenschaft, und für einen funktionierenden Finanzsektor braucht es ein bisschen Grundstock von diesen Papieren, weil das sozusagen der Anker ist, an dem das Zinsgefüge hängt. Das ist für uns fast ein Problem. Wenn die Staatsverschuldung den Charakter einer blauen Mauritius bekommt, ist das eben auch nicht gut. Also ich glaube, mit 35-40% des Volkseinkommens Staatsverschuldung kann man sich stolz sagen. Man hat ja dann Luft für besondere Situationen. Aber mehr kann man eigentlich auch nicht.
Jetzt hat das BBB eigentlich auch Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft?
Ja, vielleicht über den Dollar. Also ich glaube, man hat es ja gesehen, die Trump'sche Wirtschaftspolitik insgesamt wird sehr negativ angeschaut an den Währungsmärkten. Unter Präsident Biden war der Dollar sicher überbewertet und sehr stark. Das hat sich jetzt begonnen abzubauen. Wir haben im ersten Halbjahr gut 10% am Dollar verloren, nicht gegenüber dem Franken alleine, sondern eigentlich weltweit. Und das ist nicht zu Ende, würde ich sagen. Also erstens haben sie die höhere Inflation als wir und zweitens machen sie eine seltsame Fiskalpolitik. Da droht uns, dass der Dollar weiter an Wert verlieren wird und das ist natürlich für unsere Exporteure wichtig, weil am Dollar ja nicht nur der Export in die USA hängt, sondern auch in ganz viele Schwellenländer, die ihre Währung an den Dollar gekoppelt haben. Also das ist schon eine unangenehme Situation und kann unsere Konjunktur tatsächlich negativ beeinflussen.
Sagen wir ganz rasch zurück zu den Basics. Wie verschuldet sich eigentlich ein Land und was haben Staatsanleihen mit dem zu tun?
Naja, wenn ich mehr ausgebe, als ich einnehme, dann muss ich ja jemanden finden, der mir das Geld gibt. Und das macht man normalerweise dadurch, dass man am Finanzmarkt fragt, wollt ihr mir mal für 10 Jahre Geld leihen? Und das sind dann die Staatsanleihen, die dabei rauskommen. Insofern ist der Zusammenhang wirklich ganz, ganz direkt und eben mit solchen großen Defiziten, 7,5% vom Gesamteinkommen aller amerikanischen Unternehmen und Privathaushalte, das sind Größenordnungen, die sind schon instabil. Da steigt die Verschuldung dann sehr rasant und sehr rapide an und damit natürlich auch in Zukunft dann wieder die Zinszahlung, die man leisten muss. Also es muss man aufpassen, dass man nicht in den Teufelskreis kommt.
Mhm. Du hast vorher schon angetönt, eben Inflation ist eine Massnahme gegen Staatsverschuldung. Gibt es da noch weitere?
Ja, ich glaube, realistisch betrachtet nicht. Und bei der Inflation muss man sagen, die muss auch mehr oder weniger überraschend kommen, weil erwartete Inflation, also wenn ich erwarte, dass Amerika, sagen wir mal, 4% Inflation hat in den nächsten 5 Jahren, dann werde ich ja als Anleger einen Zins verlangen für meine Ausleihen meines Geldes, der über den 4% liegen. Und das macht natürlich dann die Schuldendienst, macht es sehr, sehr teuer und vergrößert das Budgetdefizit nochmal. Das meinte ich mit schiefer Bahn oder Teufelskreis, da kann es natürlich schnell mal in eine Situation kommen, wo die Zinszahlungen dann alle anderen Ausgabenposten auffressen und da muss man noch mehr Schulden machen. Und vor der Situation haben sicherlich im Augenblick auch einige Angst, wobei ich denke, das ist vielleicht schon auch ein bisschen übertrieben, denn die Amerikaner haben ja den Vorteil, dass sie eine eigene Notenbank haben, so wie wir auch in der Schweiz. Und wenn, wie sagen die Amerikaner, when the shit hits the fan, dann kauft die Notenbank indirekt, direkt darf sie es nicht, aber kauft sie indirekt einfach ganz viele Staatsanleihen auf und drückt so das Zinsniveau wieder runter.
Mhm. Kennst du einen Fall von einem Land, wo sich können so von Schulden erholen, also quasi das Best-Case-Szenario?
Ja, in Verschuldungsgrößen, auf dem Niveau, wo Amerika jetzt ist, glaube ich, kenne ich kein Land, wo man da rausgekommen ist, also das auch nur zum Stillstand gebracht hat, den Anstieg der Verschuldung, ohne eine große Wirtschaftskrise.
Klaus, danke dir vielmal für deine Auskünfte und das Mitwirken beim Durchblick.
Ja, sehr, sehr gerne, Fabio.
Was denken ihr über die Mega-Staatsverschuldung der USA? Schreiben Sie es doch in den Kommentaren oder an durchblick@ringe.ch. Mein Name ist Fabio Schmid und der Abschluss macht auch heute wie immer der Reto Scherr mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Casinos haben bei jedem Spiel einen statistischen Vorteil, bekannt auch als Hausvorteil. Der Vorteil variiert aber je nach Spiel. Beim europäischen Roulette zum Beispiel liegt er bei rund 2,7% und beim amerikanischen Roulette bei rund 5%.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.